Funkkolleg Internet. Der HR-Podcast zum digitalen Wandel.
Seit über einem Jahr versuchen Helmer Hein, der Leiter der Funkredaktion des HR, und ich, Thiemen Glatt aus der Kulturunit des HR, die verschiedenen Fragen zum digitalen Wandel zu beantworten. Und schon immer machen wir das als Podcast. Helmer, wieso machen wir das eigentlich als Podcast?
Weil wir immer an den Nutzer denken oder an die Nutzerin. Und ich glaube, es gibt nicht mehr so viele, die sich jetzt vielleicht jede Woche einen sehr, sehr langen Text, eine Bleiwüste durchlesen wollen. Wie ändert sich eigentlich der Markt da draußen und was hat das mit uns zu tun? Sondern viele Leute fahren ja auch jetzt hoffentlich gerade weniger, aber grundsätzlich auch zur Arbeit, sei es mit dem Auto oder mit den Öffis, oder gehen joggen oder machen so verrückte Dinge wie abends puzzeln und hören dabei Podcasts. Und vielleicht ist das ja dann ein ganz guter Weg, sich mal so ein bisschen nebenbei berieseln zu lassen, was diese digitale Transformation denn eigentlich mit uns, mit dem HR macht. Und deswegen machen wir Podcast. Und ganz ehrlich, Podcast ist ja auch für den HR, die ja viele Radiowellen haben und Audio können wir, aber Podcast auch, Fragezeichen. Das ist ja quasi auch schon Teil des digitalen Wandels.
Korrekt, exakt. Podcasts an sich sind schon Teil des digitalen Wandels. Vor wenigen Jahren waren Podcasts nämlich noch eine Art Spielwiese für so ausgefuchste Audio-Nerds. Und heute gibt es schon über 50.000 allein deutschsprachige Angebote auf dem Audiomarkt. Höchste Zeit für uns also, dieses Phänomen mal genauer zu betrachten und herauszufinden, warum jetzt eigentlich jeder so einen Podcast hat. Was ein Podcast überhaupt ausmacht und wie man es schaffen kann, damit auch wirklich erfolgreich zu sein. Und weil wir zwei genau daran noch extrem hart arbeiten müssen, haben wir uns jemanden eingeladen, der dazu mehr erzählen kann. Laura Terbel. Laura leitet nämlich das Audio-Team und das Videoteam der Süddeutschen Zeitung und präsentiert selbst das Thema, den Recherche-Podcast der SZ. Und weil Laura Plan von Podcasts hat und sich für digitale Transformation interessiert, ist sie hier aus meiner Sicht goldrichtig. Hallo Laura.
Hi, ich freue mich sehr.
Wir freuen uns noch ein bisschen mehr, glaube ich.
Noch ein bisschen mehr.
Schön, dass du da bist. Wir haben uns ganz lange überlegt, mit welcher Frage wir in dieses Gespräch einsteigen wollen und waren uns dann doch sehr schnell einig. Du bist ja von der Süddeutschen Zeitung, habe ich gerade gesagt. Und schon der Name verrät, dass ihr quasi aus einem Printmedium herausgewachsen seid, jetzt mit einer Podcast-Einheit. Wieso braucht eine Zeitung Podcasts?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich schon sehr oft beantwortet habe.
Aber befürchtet.
Noch extern in den letzten Jahren. Nee, aber weil sich natürlich die Frage schon aufdrängt. Wir sind ein sehr großes Haus, wir machen... Und was wir eben sehr gut können, das sind wirklich Texte. Das ist schon so, das ist unsere Kernkompetenz und das werde ich jetzt mit meinem kleinen Team auch nicht ändern. Aber es ist natürlich schon so, wofür steht die SZ? Klar, für gut geschriebene Texte, für die Seite 3 zum Beispiel. Aber eigentlich stehen wir auch so ein bisschen für, naja, für die großen investigativen Recherchen, für Reportagen. Und wir haben einfach dadurch, dass wir auch eine Tageszeitung sind, wir haben einfach sehr, sehr viele Redakteure und Redakteurinnen, die sich mit ihrem Themengebiet einfach hammergut auskennen. Wir haben Korrespondenten und Korrespondentinnen auf der ganzen Welt. Und wieso sollten wir diese Expertise, die wir da haben, nicht eigentlich auch hörbar machen? Also es ist zum Beispiel auch immer wieder passiert, also bevor ich das Audioteam gegründet habe, war ich ja im Videoteam. Und da waren wir so zuständig, so ein kleines Audiostudio bei uns zu betreuen. Und es ist dann immer wieder passiert, dass eben unsere Fachleute dann eben beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch sehr oft eingeladen wurden, um da in Sendungen über ihr Themengebiet zu sprechen. Und da liegt natürlich dann so ein bisschen die Idee nahe, können wir das nicht selber machen? Also wenn jemand schon monatelang an der Recherche sitzt und sich echt so ein sehr, sehr krasses Thema aneignet, wieso sollten wir nicht versuchen, diese Recherche auch nochmal anders umzusetzen, nämlich eben im Ton? Und das machen wir.
Na toll, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat euch groß gemacht, wenn ich das richtig raushöre.
Hat uns erst auf die Idee gebracht, genau.
Du hast ja gesagt, du hast das Audio-Team mitgegründet. Kannst du uns so ein bisschen in diese Reise mitnehmen, wie das anfing, warum ihr euch dann dazu entschlossen habt? Wie begann dieses Audio-Ding bei der Süddeutschen?
Das hat alles 2017 angefangen. Das sind jetzt auch schon fast 4 Jahre. Sehr krass. Damals ging es darum, wir haben die Paradise Papers geplant, also eine sehr, sehr große investigative Recherche, wo es auch um Steueroasen ging unter anderem. Und da haben wir uns halt so ein bisschen überlegt, okay, wir haben die Panama Papers ja schon gemacht, was können wir da vielleicht noch besser machen oder was wollen wir da vielleicht auch ausprobieren? Und wir haben so ein bisschen diese große Recherche, dieses große Projekt genutzt, um ja so einen Testballon zu starten und dann zu sagen, okay, wir greifen uns jetzt einzelne Geschichten raus aus den Paradise Papers und wir machen dazu mal eine Folge von Das Thema, hieß es damals, unser großer Recherche-Podcast. Und es lief ganz gut, es kam gut an und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir doch nochmal 5 andere Folgen über andere Themen bis Ende des Jahres. Das lief dann auch gut. Dann haben wir eine Verlängerung bekommen für ein Quartal. Das lief dann auch gut. Und ja, dann haben wir damit immer weitergemacht. Und dann kam relativ schnell so, okay, wir haben jetzt irgendwie das Thema gestartet, der Podcast kommt einmal die Woche, eine gute halbe Stunde. Aber eigentlich sind wir ja eine Tageszeitung und eigentlich haben wir so ein bisschen den Anspruch zu sagen, okay, wir wollen einmal am Tag so mit dieser Tageszeitung so die Zeit anhalten und sagen, okay, das ist die letzten 24 Stunden passiert, das ist wichtig, was passiert, also so ein bisschen den Tag erklären und natürlich auch in die Zukunft schauen, so müssen wir das nicht eigentlich, also brauchen wir da nicht eigentlich einen täglichen Podcast, zumindest mal einen werktäglichen Podcast. Und aus der Überlegung ist dann auf den Punkt geworden, was wir dann im Juni 2018 gestartet haben, Juni oder Juli, ungefähr um den Dreh rum. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Und jetzt haben wir immer noch das Thema auf den Punkt und noch ein paar andere Podcasts. Aber was uns jetzt gerade vor allem beschäftigt, sind diese etwas aufwendig produzierten Audiodokus, die wir jetzt machen. Also wir jetzt zum Beispiel Wirecard, was wir jetzt als Spotify Original haben, was gerade erst gestartet ist, was ich auch moderiere. Aber wir machen auch für FIO ganz tolle Audiodokus. Jetzt zuletzt die Mafia-Prinzessin und eine Doku über 1860 München, was ich sehr lustig finde. Ja.
Aber da sieht man auch so ein bisschen, wie sich dieser Markt verändert hat. Ne? Wenn du jetzt 2017 vergleichst mit dem Audiomarkt, wie er heute ist, kannst du quasi bei euch Veränderungen wahrnehmen, kannst du aber auch auf dem Markt Veränderungen wahrnehmen? Du hast schon gesagt, ihr macht viele Kooperationen mit Spotify, mit FIO. Wie hat sich dieses Podcast-Game, wie es Leute ja ganz manchmal gerne nennen, so ein bisschen verändert? Als Macher auf der einen Seite, Macherin, aber auch auf dem Markt?
Also es hat sich schon extrem professionalisiert. Also ich hatte schon das Gefühl, dass einem so 2017 noch echt viel verziehen wurde, würde ich jetzt mal behaupten. Also da konnte man auch wirklich noch mehr ausprobieren und jetzt sind die Ansprüche schon gestiegen, auch weil der Markt einfach ein bisschen voller ist. Also als wir angefangen haben, war ein Nachrichtenpodcast ja noch was ganz Neues. Jetzt hat das echt fast jede Tageszeitung in Deutschland hat einen. Es gibt jetzt auch noch viele tägliche Nachrichtenpodcasts, die exklusiv bei Spotify laufen. Also der Markt ist einfach sehr viel voller geworden. Es gibt ein größeres Angebot und deswegen eben auch die Professionalisierung. Wir haben jetzt schon diesen Kampf der einzelnen Plattformen, sich da auch zu positionieren. Das war 2017 noch nicht so. Das hat sich auch verändert. Und es ist aber so ein bisschen auch, also klar, es ist professioneller geworden, aber auf der anderen Seite auch vielfältiger. Also als ich angefangen habe, war es so ein bisschen auch, ja, ein Podcast kann so lang sein, wie man möchte. Und vielleicht ist da auch 3 Stunden die geilste Länge so. Und jetzt sehen wir zum Beispiel, dass ja lustigerweise Spotify mit seinem Daily Drive wieder wohin kommt, wo die Podcasts möglichst kurz sein sollen. Also wo sich dann Podcasts wieder so ein bisschen Radio annähern. Finde ich irgendwie eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Also es gibt auch mehr Formate. Also ich fand das nämlich am Anfang war so ein bisschen, also ja, wir wollen einen Podcast machen und wo ich dann immer gesagt habe, naja, das ist das Gleiche, wenn man sagt, wir wollen einen Podcast machen, wie wir wollen Text machen. Also beim Text gibt es ja auch verschiedene Formate. Es gibt eine Reportage, es gibt die schnelle FAQ, es gibt eine schnelle Meldung. Das Gleiche ist beim Podcast ja auch der Fall. Also ich kann eine krasse Audiodoku machen, ich kann einen Nachrichtenpodcast machen, ich kann ein Interviewformat machen. Und dass es da diese verschiedenen Optionen und Möglichkeiten gibt und dass ein Podcast ganz vieles sein kann, das hat sich so langsam auch durchgesetzt bei den Hörern oder das haben die Hörerinnen und Hörer auch mitbekommen.
Ja, diese Vielfalt in den Darstellungsformen, das ist tatsächlich eine neue Entwicklung. Es ist ja eher, man kommt ja, oder viele assoziieren, glaube ich, Podcasts noch mit diesem Laber-Podcast-Ding. Auch Helmer, der möchte jetzt eine sehr kluge Frage stellen, hat er mir gerade signalisiert.
Du erinnerst dich, wir plaudern jetzt mal aus dem Nähkästchen, das Nachgespräch zu unserer vergangenen Folge, wo unser Gast, ich will jetzt nicht sagen, uns vorgeworfen hat, aber angemerkt hat, gesagt hat, also ihr heißt ja Podcast, aber so richtig wie ein Podcast klingt der jetzt nicht. Ihr klingt jetzt schon eher so wie Radio. Deswegen finde ich das total spannend mit dieser Erwartungshaltung. Also was ist denn mit den Leuten da draußen? Vielleicht sitzen die irgendwie in der Drive-Time im Auto und hören über Spotify und dann wollen die vielleicht wirklich das Kurze. Oder wo ist es dieses, eigentlich will ich dieses Radiomäßige in meinem Podcast gar nicht haben. Und dann, das heißt ja nicht quasi gleichzeitig, dass es dann auf jeden Fall ein Laber-Podcast wird. Aber es ist ja schon ein bisschen anders als Radio. Und viele erwarten das auch nach wie vor. Oder habt ihr diesen Eindruck nicht?
Also es ist schon so, dass es auch schon Hörerinnen und Hörer gibt, die uns am Radio messen und die sehr gerne Radio hören. Und wo wir dann sozusagen, also die sagen, ihr seid ja nicht so gut wie Radio. Ich höre gerne SWR 2 und ihr seid nicht so. Also das ist ja immer so ein bisschen so die Frage. Also
wir holen gerade Tiefluft bei diesem Satz. Der tönt Balsam auf die Seele.
Und die Frage ist, ist das dann Inhalt? Ist das dann Technik? Ist das dann irgendwie Anmutung, Tonalität? Oder was meinen die dann
hier? Also zum Beispiel, ich habe einmal eine Hörermail bekommen, Hörerinmails, die mir vorgeworfen hat, ich würde sehr dumm rüberkommen. So, ich würde immer sehr naive Fragen stellen und so. Und Ich würde auch mit meinen Fragen würde ich den Expertinnen und Experten die Zeit wegreden. Also, und die war halt jemand, der halt normalerweise lineares Radio hört und sich da auch sehr wohl fühlt. Und für die dann war so meine Art, ja, ich fange mal an, also war dann sehr ungewohnt. Also von dem her, ich glaube, ich würde aber auch nie versuchen wollen, Radio nachzumachen, weil es ja schon was anderes ist. Also, ja, aber ja, also wenn wir darüber reden, was ist so der Unterschied zwischen Radio und Podcast? Es kommt natürlich total drauf an, also was man jetzt macht, also ob man jetzt über diese Laber-Podcasts redet, Interview-Podcasts oder irgendwie auch in die Audiodokus. Ich habe grundsätzlich schon so das Gefühl, dass es natürlich schon was mit dem Format macht, dass es einfach on-demand ist, also dass Leute das halt abhören, von sich aus einfach immer abhören können, wenn sie wollen. Dass man auch nicht so oft Inhalte wiederholen muss, weil die Leute das dann ja einfach in einem Rutsch durchhören. Was uns bei der Produktion aufgefallen ist, ist, dass, glaube ich, man beim Podcast sehr viel besser Stille ertragen kann. Also man muss gar nicht immer alles so eng zusammenschieben, wie man es jetzt vom Radio gewohnt ist. Das ist bei der Produktion ein großer Unterschied. Und man hat einfach so ein bisschen mehr Zeit. So. Also ich plädiere jetzt gar nicht dafür, dass man beim Podcast nicht schneiden soll. Ich finde, Postproduktion macht jeden Podcast besser. Aber man kann sich schon mal noch so eine Schleife leisten, die man vielleicht beim Radio von Anfang an rausredigiert hätte.
Bitte nicht schneiden, nicht schneiden.
Also Helma, notier dir, um Erfolg zu haben, müssen wir anfangen zu schneiden. Das wäre der erste Schritt.
Das ist ja so eine Glaubensfrage. Also es gibt ja manche, die sagen, nein, das wollen Leute nicht und das ist unauthentisch. Ich glaube, es gibt manche Leute, die ungeschnitten wirklich am besten sind, aber das sind halt viel weniger Leute, als das Leute von sich denken. Also ich bin eher Team Schnitt, aber ich muss auch sagen, wir schneiden heute weniger als noch vor 2 Jahren. Also wir haben am Anfang schon echt viel weggeschnitten, was ich jetzt drin lassen würde.
Und das ist ja auch total abhängig von dem Format, oder? Das ist ja auch die Frage, ist das irgendwie ein Talk-Podcast oder was du eben erzählt hast, eure Audiodokus? Also da geht man ja eh ganz anders ran dann.
Ja, aber also deswegen, also das Thema war ja so ein, oder ist ja so ein Podcast, wo wir halt so ein Kollegengespräch, also letztendlich ist es halt ein sehr gut durchredigiertes Kollegengespräch mit noch Moderationen dazwischen und da haben wir am Anfang schon immer sehr, sehr viel gekürzt und jetzt versuchen wir das Gespräch ein bisschen stärker zu leiten und dann auch mal eine Schleife drin zu lassen und wir haben am Anfang auch noch super viele Ams gekürzt, das machen wir jetzt auch nicht mehr so stark, weil wir auch das Gefühl haben, dass man die auch manchmal braucht, um den Gedanken zu folgen, also kommt so ein bisschen drauf an.
Das geht auch in den Gedanken, den ich vor kurzem hatte. Ich habe bei Podcasts den Eindruck, und das ist für mich der größte Unterschied zum Radio, ich habe Podcasts immer auf dem Ohr. Also ich höre die über die Kopfhörer, über die AirPods oder so. Ich bin da aus meiner Sicht in einer noch engeren und noch näheren Umgebung zu dem Audio, zu den Leuten, die mir was erzählen. Und ich möchte das irgendwie doch noch in irgendwie eine intimeren Form oder so. Ein Am stört mich da auch gefühlt weniger, wie wenn jetzt irgendwo im Hintergrund noch ein Radio läuft, so noch mehr nebenbei.
Das stimmt. Also und diese Nähe, die zeigt sich dann eben auch an 2 Sachen. Also erstmal bei der Produktion, dass es halt viel, viel reduzierter sein kann, was das Sounddesign angeht. Also das war auch was, wo wir am Anfang so ein bisschen Lehrgeld bezahlt haben, dass es viele Leute gefeedbackt haben, hey, das Sounddesign ist zu mächtig und das stört mich und das ist mir auf, also weil die meisten Leute, die halt Erfahrung mit Sounddesign haben, halt auch vom Radio kamen und dann halt eher so volle Pulle, man muss das ja mitbekommen, dass da was kommt.
Ja.
Und dann nicht, okay, jetzt hören sie aber Leute nicht über Lautsprecher, sondern eben auf Kopfhörern. Also es kann viel, viel weniger sein. Und es macht auch was total, stimmt, das ist, würde ich fast sagen, ist einer der größten Unterschiede. Also die Rolle vom Moderator ist, oder der Moderatorin ist schon ein bisschen eine andere beim Podcast. Also ich habe das Gefühl, dass beim Radio ja schon immer noch dieser sehr neutrale Erzähler, so das, also ja, der Standard ist, so jemand, der einfach nur die Nachricht vorliest oder halt so. Also ich finde schon, dass der Podcast einfach mehr Raum für die Persönlichkeit ist und für den, was habe ich denn bei diesem oder was interessiert mich denn an diesem Thema besonders und mit welcher Haltung bin ich denn an dieses Thema rangegangen, was interessiert mich denn persönlich? Also das ist halt auch immer so eine Typsache und manche Leute finden das dann super nervig und sagen dann, das erzählt mir die Tante schon wieder von sich. Ich will doch einfach nur wissen, was jetzt bei dem Thema passiert ist. Aber grundsätzlich ist das was viele Podcast-Hörer schätzen, dieser persönliche Zugang und dass sie auch eher das Gefühl haben, der erzählt mir einfach ein guter Freund eine spannende Geschichte. Und genau das versuchen wir so ein bisschen zu kreieren.
Das intimste Medium überhaupt.
Ja.
Das verbringen Menschen diese Intimität mit uns, das ist ja verrückt.
Naja, wobei das beim Radio auch nicht ganz unbekannt ist, gell? Gerade in Morningshows von Radiosendern werden ja auch Personalities entwickelt. Mhm. Und man hat ja schon trotzdem das Gefühl, oder sagen wir mal, der Radiomacher, gerade für eine Morningshow, der will ja schon irgendwie das Gefühl kreieren, der Moderator, die Moderatorin sitzt mit euch am Küchentisch und ist quasi eine bekannte Person. Man kann dem irgendwie Charaktereigenschaften zuschreiben. Man hat so das Gefühl, ich kenne sie oder ihn ganz gut.
Ja, aber wahrscheinlich wäre der Also ich weiß es nicht, ich habe schon lange keine Morningshow mehr gehört, aber da würde ich ja mal behaupten, dass der Moderator meistens sehr gut gelaunt ist. Das ist ja so ein bisschen das
Und Ding du in deinem Podcast gar nicht, ne? Bei der SZ, da ist richtig Leichenbittermine.
Ja, also das ist so ein bisschen vielleicht die emotionale Range ein bisschen größer ist. Ja. Das würde ich vielleicht schon behaupten, dass man sagen kann, so hey, also das war für mich jetzt, also ja, das ist dann nicht immer so yay und das kennt ihr doch bestimmt auch, sondern dass dann diese Authentizität, was ich ja mittlerweile auch immer so ein fast schon schlimmes Buzzword finde, dass dir noch ein bisschen stärker gefragt ist.
Wir haben eben auch darüber geredet, dass dieser Audiomarkt, du hast es gesagt, zwischen 2017 und heute sich einfach professionalisiert, vergrößert. Es gibt wirklich ein unfassbares Angebot. Gefühlt gibt es für jede Mini-Nische schon einen eigenen Podcast oder eher mehrere. Wie entscheidet ihr eigentlich, für wen ihr einen Podcast produziert, wie ihr einen Podcast produziert? Muss da immer klar sein, dass der USP aber irgendwas mit der Süddeutschen Zeitung, der Haltung dieser Zeitung zu tun hat? Oder geht ihr da komplett frei ran und sagt, Mensch, jetzt machen wir was über Maulwurfshügel? Keine Ahnung.
Also wir haben mehrere Kriterien, die wir anlegen. Also zum einen ist es natürlich schon immer ganz gut oder halt auf jeden Fall ein sehr starkes Kriterium, wenn wir sagen, es gibt da ein Themengebiet, das machen wir besonders gut oder das zeichnet die SZ aus und deswegen wäre es halt cool, wenn wir da auch einen Podcast zu hätten. Also nach das Thema und auf den Punkt haben wir als erstes einen Sportpodcast gestartet, also nun zum Sport, unser wöchentlicher Sportpodcast, weil wir gesagt haben, okay, die Sportberichterstattung, dafür ist die SZ auch bekannt und es wäre eben super, wenn wir da eben auch einen Podcast dazu haben. Natürlich entscheiden wir schon auch ein bisschen, was glauben wir, was es für ein Reichweitenpotenzial gibt, was für ein Vermarktungspotenzial haben wir, wenn es jetzt um Free-Podcast geht, also kriegen wir das vielleicht auch vermarktet, bekommen wir da Werbepartner, das spielt schon auch eine Rolle. Obwohl ich sagen würde, das ist eher der zweite Grund. Also der erste ist schon, okay, ist das, zahlt es auf unsere Marke ein? Ist das was, was wir besonders gut können, was wir vielleicht auch besser können als andere? Und dann natürlich auch, haben wir jemand in der Redaktion, im Team, der da motiviert ist und Bock hat, sich dahinter zu klemmen? Weil es ist so, Ownership spielt da natürlich schon auch eine große Rolle. Also wenn wir jetzt irgendwie die Sportredaktion hätten überreden müssen, das unbedingt zu machen und die gesagt haben, ach, ich habe gar keinen Bock, aber okay, kriegen wir noch irgendwie unter, dann hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber da hatten wir halt einen sehr engagierten Teamleiter, der gesagt hat, hey, er findet das wichtig und lass uns das zusammen machen.
Aber das ist schon ein Unterschied, den ich zwischen euch und anderen Medienkonzernen, die jetzt auch ins Audiospiel einsteigen, wahrnehme. Ihr macht sehr viel mit eigenen Köpfen aus eigenen Redaktionen und mal Spotify als andere Welt sozusagen, die kaufen sich halt die größten Namen mit der größten Reichweite ein und wissen dann, den Podcast werden x-tausend Leute automatisch hören, weil es reicht, wenn die Person das auf ihrem Instagram-Kanal teilt. Wie geht ihr dann an diese Distribution ran, an die Vermarktung, die du gerade angesprochen hast? Wie sorgt ihr dafür, dass da eine Reichweite aufgebaut werden kann? Das müsst ihr ja quasi schon ein Stück weit bei Null, klar, ihr habt eure Marke im Rücken, aber jedes neue Angebot startet erstmal bei Null.
Das stimmt, aber wir haben schon gemerkt, dass wir darüber, dass wir wir haben einfach eine Homepage, die ist ziemlich reichweitenstark, wir haben die Newsletter, also wir haben schon ein paar Kanäle, die sehr, sehr gut funktionieren, wo es für uns dann schon auch einfacher ist, als für andere Medienmarken oder für kleinere Marken oder für Indie-Podcasts, da einfach eine gewisse Startaufmerksamkeit drauf zu kriegen, sage ich jetzt mal. Also wenn wir da eben genug Aufmerksamkeit über die Homepage haben, vielleicht nochmal versuchen, ob wir in den Apps irgendwie gefeatured werden, in den Newslettern dafür Werbung machen, in unseren digitalen Produkten, dann kriegen wir da relativ schnell schon so einen Grundbuzz drauf und von dem kann man dann aufbauen. Also ich meine, es ist natürlich schon so, Podcasts sind jetzt nichts, wo man die mega Reichweite von heute auf morgen hat. Das sage ich auch allen, die damit anfangen. Es ist jetzt man kann halt mit einem Podcast schlecht viral gehen. Es ist halt eher so, dass es sich halt nach und nach aufbaut. Also, dass man, ja, das Word of Mouth, dass Leute einen weiterempfehlen, sind immer noch das Wichtigste oder das Häufigste, wie Leute neue Podcasts finden. Das heißt, man braucht halt Geduld und so einen langen Atem. Aber da hilft es halt, dass wir von Anfang an die Sachen bei uns so auf der Homepage featuren, dass schon mal ein paar Leute drauf sind und dass es dann eben langsam wachsen kann.
Ja, ich glaube, das ist der spannendste Unterschied von Podcasts zu anderen digitalen Angeboten. Podcasts lassen sich halt nicht einfach teilen. Ne? Ich kann irgendwie einen Facebook-Post kann ich sofort überall teilen und das kann mich quasi ein Wachstum von sich aus starten. Das ist mit Podcasts total schwierig. Wie ist denn das?
Dafür sind die Leute auch treuer. Also ab und zu ist es schon so, dass uns zum Beispiel Influencer einzelne Folgen auf Instagram teilen und da merken wir halt, okay, dann geht die Kurve krass nach oben, das bringt uns total viel. Und dass natürlich viele von den Leuten halt dann sehr, sehr treu sind und immer dabei bleiben. Und dann merken wir auch, okay, wenn wir jetzt mal eine Folge nicht so stark beworben haben, weil wir haben die einfach nur in die Kanäle gestellt und den Webplayer bei uns noch auf der Homepage eingebaut, wir haben ja trotzdem ein sehr, sehr stabiles Grundrauschen oder sehr viele Leute, die jetzt einfach sich so angewöhnt haben, diese habitualisierte Nutzung haben, dass sie wirklich jede Folge anhören. Und das ist natürlich super, super wertvoll. Das sehen wir vor allem bei Auf den Punkt, wo einfach sehr viele Leute ihre Morgen- oder Abendroutine um dieses Format drumherum gestrickt haben. Und dann kann man sich jetzt auch ganz gut erklären, wieso alle Medienhäuser gerade Nachrichtenpodcasts machen. Weil wenn Leute routiniert, habitualisiert das eigene Produkt nutzen, das ist natürlich extrem viel wert.
Wie gut kennt ihr da eure NutzerInnen? Dass ihr, weil du ja sagst, ihr habt so ein Grundrauschen, das heißt, ihr müsst ja auch so ein Grundgefühl dafür haben, okay, wer wird sich das vermutlich anhören, wer ist denn irgendwie auf unseren Seiten und unseren Newsletter und so weiter unterwegs, und um rauszufinden, so welche Themen, welche Bedürfnisse sind denn eigentlich da, also habt ihr da regelmäßige Nutzeranalysen, Nutzerinterviews oder wie macht ihr das?
Also wir sehen, wer die Nutzer sind, ganz gut in absoluten Zahlen bei Spotify und bei Apple Podcasts. Also da kriegen wir auch so ein paar demografische Merkmale von unseren Nutzern und Nutzerinnen. Da sehen wir, dass die grundsätzlich sehr viel jünger sind, auch als die Nutzer von Nutzerinnen von anderen SZ-Produkten. Und dann machen wir auch regelmäßig Umfragen. Also wir machen jetzt eigentlich 2 bis 3 Mal im Jahr, dass wir immer aufrufen, so hey, wollt ihr uns helfen, dabei den Podcast noch besser zu machen? Dann macht bei dieser Umfrage mit. Wo wenn auch immer so Abfragen, gibt es bestimmte Folgen, an die ihr euch erinnert oder was für Podcasts hört ihr sonst noch gerne, dass wir auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wer die Konkurrenz ist in dem Bereich, das machen wir schon auch. Und wir hatten letztes Jahr auch mal eine Masterandin im Team, das war echt super, weil die hat dann auch noch so ein paar tiefen Interviews mit Leuten geführt, die gerne unseren Podcast hören, hat noch mehr über diese Habitualisierung rausgefunden, also wie sehr ist der Podcast wirklich schon so im Tagesablauf eingeplant. Also da versuchen wir schon sehr dateninformiert zu arbeiten. Auf der anderen Seite will ich jetzt natürlich auch nicht, dass wir immer so krass auf die Zahlen gucken, sowas läuft gut, weil dann würden, ja, also vor Corona hätten wir dann wahrscheinlich nur Donald Trump gemacht. Es ist natürlich schon immer gut zu wissen, welche Folgen dann vielleicht noch ein bisschen besser performen, aber wir wollen ja, und das machen wir auch, weil auf dem Punkt jeden Tag immer danach auch entscheiden, was ist gerade das relevanteste Thema für unsere Zielgruppe, und genau das machen.
Aber also du sagst jetzt, ihr wollt nicht nur auf die Zahlen gucken, aber ihr guckt bestimmt auch ein bisschen auf die Zahlen.
Ja.
Wie messt ihr denn Erfolg? Also legt ihr am Anfang fest, dieses Produkt soll so und so viel erreichen, oder wir wollen damit bewusst diese Zielgruppe ansprechen? Also wie habt ihr so Erfolgskriterien, die ihr mal irgendwie evaluiert nach einem Zeitraum, oder wie geht ihr da vor?
Also bei neuen Podcasts überlegen wir uns schon immer so einen, also dass wir sagen, so viel Hörer und Hörerinnen würden wir gerne nach einem bestimmten Zeitraum erreichen. Das haben wir schon. Und bei den bestehenden Podcasts ist ehrlich gesagt so mein KPI so Wachstum. Also wächst das Produkt oder ja, oder halt nicht. Und wenn es nicht wächst, wenn wir da stabil sind, auch wenn wir stabil auf einem guten Niveau sind, an welchen Stellschrauben können wir denn da vielleicht drehen? Also ja, für mich ist Wachstum, dass es mehr Leute erreicht, eigentlich so das wichtigste Kriterium.
Und wie ist das jetzt zum Beispiel bei der Audiodoku über die Wirecard, hast du gerade gesagt? Das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema. Also vermutlich wird in einem Jahr sich das niemand mehr anhören, weil es einfach zu weit weg ist. Wie liegt denn?
Das weiß ich gar nicht so. Also wir haben vor einem Jahr, also schon über ein Jahr, haben wir ja auf FIO Deutsche Abgründe gestartet. Mhm. Ein achteiliger Podcast, achteilige Audiodoku über den NSU. Und mit FIO haben wir ja den Deal, dass es 3 Monate später auch bei uns auf sz.de laufen kann, aber hinter der Paywall. Also man kann es jetzt bei uns anhören hinter der Paywall oder bei FIO hinter der Paywall. Mhm. Und wir haben da jetzt immer noch ein paar Abschlüsse damit. Oder wir haben Going to Ibiza, haben wir jetzt vor ein paar Monaten gelauncht. Der Podcast, den haben wir bei FIO im September gestartet. Da machen wir auch immer noch Abschlüsse damit. Also es ist schon so, dass super viele Leute immer noch so einen Backkatalog hören. Also Podcasts, die schon vor einer Weile erschienen sind. Also die Halbwertszeit vom Inhalt ist sehr, sehr viel höher als bei vielen Texten, haben wir festgestellt. Aber klar, irgendwann ist der Inhalt dann auch veraltet. Das stimmt natürlich.
Und wie läuft das in der Zusammenarbeit bei euch in den Bereichen ab? Das finde ich jetzt total spannend. Quasi die großen Recherchen laufen schon eher für die Printausgabe. Und dann seid ihr Nutznießer an der Stelle. Oder kommen dann die Leute zu euch und sagen, so, jetzt machen wir da ein schönes Audio draus?
Die Frage habe ich jetzt nicht so ganz verstanden.
Also zum Beispiel, du hast eben auch die Wirecard-Nummer, das ist doch aus einer Recherche quasi, die im Haus der SZ sozusagen entstanden ist, aber jetzt nicht primär für den Podcast, sondern wahrscheinlich eher für die Printausgabe.
Also in Textform, aber das war ich immer so. Also ich meine, wir sind ja ein super kleines Team, es ist jetzt selten so, dass wir sagen, wir recherchieren jetzt was nur für den Podcast, sondern wir überlegen halt schon, was für große Recherchen machen wir im Haus und was könnte man davon wie gut im Audio erzählen. Also das ist ja so ein bisschen auch meine Mission. Also wir machen bei der SZ großartigen Journalismus und ich versuche das halt in Audio und mit meinem Team in Audio-Video umzusetzen. Und bei Wirecard war es so, okay, ist eine Riesengeschichte, da sitzen total viele Journalisten und Journalistinnen bei uns dran. Das könnten wir doch eigentlich nochmal anders erzählen. Und eigentlich wäre es doch mal so ein wirklich von vorne erzählter Podcast, der wirklich diese ganze Geschichte einmal einordnet, gar keine schlechte Idee. Und genau, da arbeiten dann auch die ganzen, da arbeitet auch das ganze Wirecard-Team dran mit, aber natürlich liegt die Federführung schon bei uns. So, also wir sagen dann schon ganz deutlich, was brauchen wir von denen. Wir führen mit denen Gespräche, die helfen, also die Fachredakteure und Redakteurinnen helfen uns dann halt total oft dabei, gute Gesprächspartner oder Protagonisten für die Folgen zu bekommen. Also es ist dann so eine Zusammenarbeit, ja. Aber das Ownership liegt da dann schon mehr bei uns, würde ich sagen. Ja.
Und wie empfänglich sind dann die KollegInnen aus dem Haus? Also klatschen die in die Hände, wenn die Audioabteilung anruft und sagt, so jetzt kann ich meine Recherche nicht nur in Textform irgendwie online im Print veröffentlichen, sondern auch ein Audio drüber machen? Oder sagen die eher, puh, wann denn?
Also eigentlich so ein bisschen beides, würde ich sagen. Also natürlich ist es schon so, dass sie natürlich super viel zu tun haben und dann manchmal schon sagen, huh, wie kriegen wir das jetzt noch unter? Aber ehrlich gesagt bin ich ziemlich begeistert, wie kooperativ die sind und wie viel Bock die auch haben, neue Sachen auszuprobieren. Also das war, ehrlich gesagt, als wir auf den Funk gestartet haben, war das meine größte Angst, dass ich halt dachte, boah, die Leute zu dem Thema des Tages, die müssen doch schon die ganze Zeitung vollschreiben, die sind so im Stress, wie kriegen wir es denn dann hin, die Leute auch noch dazu zu kriegen, mit uns 10 Minuten für den Podcast zu sprechen. Und klar, manchmal ist das das Problem, dass die Leute sagen, ich schreibe schon so viel, ich kann nicht, aber echt super, super selten. Also die sind super kooperativ, die haben da Bock drauf, denen macht es auch Spaß. Aber klar, wir müssen alle gucken, wie wir irgendwie unsere Arbeit organisiert bekommen. Und sind wir dann aber natürlich so accommodating wie möglich, dass man das alles so gut zusammenbekommt. Aber nee, es ist ein sehr kollegialer Austausch und wir kriegen es meistens alles ganz gut hin.
Aber hast du trotzdem einen konkreten Tipp, was man irgendwie machen kann, um KollegInnen quasi von etwas Neuem zu begeistern und zu sagen, das ist ein guter Weg, jetzt auch diesen digitalen Ausspielweg, diesen Kanal zu bestreiten?
Macht einen Podcast, er ist sehr, sehr toll.
Also wir haben uns natürlich am Anfang schon auch extrem viel Mühe gegeben. Also was ich jetzt gesagt habe, dass wir am Anfang auch noch jedes Ähm rausgeschnitten haben. Jetzt habe ich direkt gehört, als ich das gesagt habe. Also wir waren natürlich so, wir mussten die Leute da schon auch so ein bisschen erziehen oder die davon überzeugen, dass sie uns halt vertrauen können und dass sie da nicht blöd rüberkommen. Weil es ist natürlich schon auch eine Angst so. Wenn man neu mit was anfängt und man ist da sich selber nicht so sicher und was machen die dann damit und ist das dann nachher was, worüber sich die Leute lustig machen? Also das hat uns jetzt niemand so gesagt, aber natürlich ist ja so ein, ja, es ist, der Redakteur gibt uns ein Interview und dann machen wir was draus. Der muss uns schon vertrauen, dass er dann auch gut rüberkommt und nicht wie jemand, der nur rumähmt. Und ich glaube, da haben wir uns am Anfang halt sehr viel Zeit genommen, den Leuten das zu erklären, mit denen die Themen durchzusprechen, auch sehr viel Zeit in der Postproduktion genommen, dass wirklich alle auch gut klingen. Und haben dann, als ein paar dann auch rückgemeldet haben, hey, das hat ja voll Spaß gemacht, habe ich dann auch versucht, so ein bisschen anzustupsen und sag doch deinen Kollegen, dass das echt ganz cool ist und dass sie doch nicht mal haben, also dass sie da mitmachen sollen. Und dann so nach und nach hat sich das halt auch, hat sich das im Haus verbreitet. Und eine Sache, die total gut funktioniert hat, war, als dann Redakteure auch gemerkt haben, hey, das ist ja was meine Kinder hören. Also das war dann was, wo mich dann auch manchmal so ganz stolz dann Redakteure angerufen haben oder ein Redakteur hat mir mal erzählt, er war mit seiner Familie im Urlaub und hat da so eine Backpackerin getroffen im Hotel und die hat dann ganz stolz erzählt, ah ja, die Deutsche Zeitung kenne ich, ich höre immer den Podcast, das Thema, und dann konnte er halt sagen, ah, die aktuelle Folge ist mit mir, und dann waren, ja. Und das sind dann schon so Erlebnisse, wo die Leute kapieren, hey cool, wir erreichen mit dem, was uns auszeichnet, nämlich einfach unseren tollen journalistischen Inhalt nochmal ganz andere Leute, und da hat natürlich auch jeder Bock drauf. Ja.
Wie wichtig ist das denn für euch allgemein so als Marke, dass vielleicht, Vermutung, mit diesen Podcasts andere Zielgruppen zu erreichen sind, als sie es mit der Tageszeitung oder vielleicht auch mit dem Online-Angebot machbar sind, so fürs Gesamtportfolio?
Ja, das ist schon sehr wichtig. Ja, also ich meine, klar, es passiert auch oft, dass uns, also wir haben in diesen Umfragen auch festgestellt, das fand ich ganz interessant, dass eigentlich die Leute, die mit dem Produkt am zufriedensten sind, das sind wirklich die Leute, die auch ein Print-Abo haben, also wirklich diese alteingesessenen Printabonnenten finden den Podcast am besten, also zumindest von denen, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, weil das für die natürlich auch ein Mehrwert ist. Also da haben uns auch Leute gefeedbackt, es macht ihnen total Spaß, dass sie jetzt mal so eine Stimme haben zu der Person, die sie mal lesen, oder wenn sie es auf der Seite 4 einen Kommentar lesen, dann können sich so ein bisschen besser darunter vorstellen, wer das ist. Dass es für sie schon ein Mehrwert ist, aber wenn ich das erreiche, freue ich mich natürlich, aber der eigentliche Zweck von allen Produkten ist schon nochmal neue Zielgruppen zu erreichen. Also, und das wäre auch was jetzt bei einem neuen Produkt auch wichtig wäre, dass wir uns halt überlegen, okay, erreichen wir mit diesem Thema, mit diesem Format nochmal Leute, die wir bisher vielleicht nicht erreichen. Das ist eigentlich auch das wichtigste Kriterium. Und das machen wir auch. Also wir sehen, dass wir bei den Podcasts ein deutlich weiblicheres Publikum ansprechen, auch ein deutlich jüngeres, und das ist natürlich toll.
eure Chefredakteurin Judith Witwer wurde ja gerade im Journalist gefragt, ob es, ich weiß gar nicht mehr in wie vielen Jahren, ein paar Jahren, noch eine gedruckte SZ gibt. Wie würdest du diese Frage beantworten?
Gibt nur noch Podcasts.
Nee, ich hoffe natürlich, dass es noch eine gedruckte SZ gibt. Also ich meine, das ist das wäre total schade, wenn nicht. Oh Gott. Also ich sehe mich ja schon als, also komplementär, hört sich dann immer so, zweite Wertung ist auch so ein blödes Wort. Aber ich meine, das ist ja schon das, was wir hier bei der SZ einfach auch super gut machen. Also wir schreiben, meine Kollegen und Kolleginnen, die schreiben einfach sehr gute, tolle Texte, die machen tolle Recherchen und das ist unsere Kernkompetenz. Und ich versuche die jetzt eben noch zu ergänzen durch, ja, tolle Audiogeschichten. Das ist so ein bisschen das. Und ich möchte damit überhaupt nicht, deswegen, ich möchte ja gar niemandem was wegnehmen. So. Also voll oft kommen ja auch manchmal Leute auf mich zu und sagen, also Podcast, ich kann das ja gar nicht verstehen, weil ich lese lieber. Und denken dann immer, ich bin da ziemlich davon angegriffen. Und ich sage so, hey, ist doch super. Also wenn du schon dein Medium gefunden hast, über das du dich gerne informierst, nämlich eine gedruckte oder digitale Zeitung, dann bin ich doch super, super happy damit. Also ich will doch eigentlich die Leute erreichen, die sagen, boah, das mit dieser Zeitung jeden Tag, das schaffe ich gar nicht mehr. Ich möchte aber trotzdem informiert bleiben. Gibt es für mich nicht auch ein anderes Angebot? Also deswegen, ich möchte ja gar nicht ein Angebot, was wir jetzt schon super gut machen, kannibalisieren, sondern ich möchte was daneben stellen, was genauso gut ist und andere Leute erreicht, die wir sonst mit dem, was wir bisher machen, nicht erreichen.
Und die ganze Marke auflädt.
Ja, genau.
Ja. Ja, nein, aber das ist ja.
Hört sich so einfach an, wenn man das jetzt so sagt, aber ja.
Das ist einfach schon spannend, wie man quasi vielleicht auch ähnliche Inhalte, aber in verschiedenen Kanälen, in verschiedenen Darstellungsformen, verschiedenen Aufbereitungsformen an unterschiedliche Zielgruppen kriegt, wenn man die Ansprache ein bisschen verändert, wenn man die Darstellungsform verändert, wenn man den Kanal verändert. Und so kann man dann passgenaue Angebote für Menschen machen, die man vorher vielleicht nicht erreicht hat. Das ist ja auch unser Ziel.
Genau, ich meine, das hört sich jetzt super einfach an. Total. Das ist natürlich überhaupt nicht so banal oder trivial, wie sich das, also das ist natürlich die ganze Schwierigkeit auch an der Sache. Also wie sehr sollte sich denn dann die Ansprache unterscheiden? Wann ist es dann noch ästhetisch? Das ist natürlich was, über was wir sehr viel diskutieren. So, sollen wir duzen, sollen wir siezen? Und das ist jetzt noch die einfachste Ausprägung von diesem ganzen, ja. Also wie überträgt man so einen Markenkern, von dem man eigentlich in Textform schon relativ sicher ist, wie er aussieht, wie überträgt man das ins Digitale und in eine komplett andere Form? Und das ist was, wo wir sehr viel ausprobieren und uns da auch noch weiterentwickeln. Bisher funktioniert es, glaube ich, ganz gut. Es hat noch niemand böse angerufen. Bisher sind auch die Kolleginnen und Kollegen super happy und geben uns auch gutes Feedback. Aber klar, da muss man halt gucken, so wie weit können wir das verändern, dass es immer noch die SZ ist.
Ich glaube, was bei euch da der Vorteil ist, ist quasi, dass ihr mit Audio ein ganz neues Feld erobert, wo jetzt nicht ein gestandener jetzt sage ich es wirklich, Printjournalist dasteht und sagt, ah ja, das ist jetzt aber schlechter als das, was wir früher in der Zeitung gedruckt haben, sondern ach ja, das Audio, das ist ganz anders, das ist was ganz Neues. Bei uns ist die Challenge so ein bisschen eine andere, weil wir jetzt quasi in einem Bereich, in dem wir schon total erfahren und gut sind als öffentlich-rechtliche Audio herstellen, wo wir wirklich auch eine Marktführerschaft und gerade eine inhaltliche Marktführerschaft mit guten Produkten gemacht haben, wir trotzdem vielleicht neue Formen von Produkten entwickeln müssen, gar nicht, weil die alten schlecht sind, sondern weil der neue Markt andere Anforderungen hat oder das Umfeld ein anderes ist. Oder wie du schon sagst, ich jetzt plötzlich irgendwie Leute duzen muss, weil ich auf Spotify unterwegs bin und 18-jährige Menschen erreichen kann.
Das stimmt. Also da haben wir es in gewisser Weise, glaube ich, schon auch einfacher und ich habe schon auch das Gefühl, dass ich dann auch, dass ich dann auch manchmal so ein gestandener Printjournalist dann noch eher was von mir sagen lässt, weil es halt einfach, also weil er halt sonst noch nie Radio gemacht hat. So. Das ist schon ein Vorteil, den ich da manchmal habe, der bei euch nicht der Fall ist.
Nee. Ja. Bei uns ist ja immer, früher klang es aber besser. Nein. Ganz so ist es nicht. Wir haben ja schon gemerkt, der Podcast-Markt ist so ein relativ dynamischer. So. Du hast den Daily Drive von Spotify angesprochen, der jetzt plötzlich dafür sorgt, dass kurze Angebote total gut funktionieren, was gefühlt vor 2 Jahren undenkbar war. Hast du den Markt so im Blick, dass du schon weißt, was das nächste große Ding wird?
Oh, ich schreibe mit.
Und dann verrat's uns mal schnell. Wir sind hier unter uns.
Nein, also jetzt habe ich gar keine tolle Antwort.
Ach, toll.
Also dieses große Ding ist ja immer so die Frage. Also ich glaube, das Tolle an Podcasts ist ja gerade, dass es kein großes Ding gibt. Also das ist ja schon so ein bisschen, also alles hat so seine Nische. Also es gibt immer ganz, also kleine Podcasts, die halt ihre Nische haben, die ihre super, super tolle, treue Community haben. Und es geht halt gar nicht so um den größten Podcast, der irgendwie am allermeisten Nutzer hat. Deswegen, ich finde ja eigentlich das Schöne an Podcast, dass es auch klein sein kann und trotzdem funktionieren kann. Was ich sonst spannend finde, ist, dass es jetzt wieder so, also wenn man jetzt das nächste große Ding, also ich finde es natürlich schon spannend, was es jetzt alles so gibt, was sich wieder so ein bisschen in die Hörspielrichtung entwickelt. Also ich habe ja auch sehr gern im Radio früher Hörspiele gehört und jetzt habe ich das Gefühl, geht das in vielen, also geht das ja bei vielen Sachen schon wieder so ein bisschen in die Richtung oder was jetzt FIO macht mit Lynn ist nicht allein. Also solche Sachen finde ich schon extrem spannend. Für mich interessiert natürlich dann eher, okay, wie kann ich journalistische Inhalte mit Storytelling so umsetzen, dass es halt keine Vereinfachung ist, keine Dramatisierung, die es vielleicht nicht braucht. Das ist ja auch so das Thema bei diesen ganzen True-Crime-Sachen. Also wie kann ich diese Storytelling-Elemente nutzen, um journalistische Inhalte noch besser rüberzubringen und Leute zu informieren? Und da tut sich gerade total viel. Das finde ich voll spannend. Ob das jetzt das nächste große Ding wird, weiß ich nicht. Dann würde ich eher sagen, diese ganze, dass sich in diesem Hörspielbereich oder in Richtung Hörspiel wieder einiges tut, was ich sehr, sehr spannend finde.
Ich bin mit dieser Antwort ganz persönlich außerordentlich zufrieden. Wenn du mich gefragt, hätte ich nämlich auch gesagt, ich glaube, Hörspiel wird auf der einen Seite das große Ding und das andere werden lange, tiefe, vielleicht auch serielle journalistische Darstellungsformen, Feature oder so. Also sich in so eine Geschichte reinversetzen und eben Storytelling und Journalismus in langen Formaten, wie man es zum Beispiel auch von Netflix oder der ARD Mediathek kennt, so seriell dokumentarisch länger zu erzählen. Ich glaube, ich empfinde eine ähnliche Entwicklung auf dem Audiomarkt, auch hinsichtlich der Professionalisierung. Bleibt spannend.
Oh, das vermischt sich sogar. Meine, das wünsche ich mir natürlich auch, weil wir diese Formate sehr gerne machen. Das muss man natürlich als Journalist immer aufpassen, dass man sich dann nicht die Sachen wünscht, die man selber halt ganz gerne produzieren möchte. Aber wir sehen natürlich auch gerade bei der Zielgruppe, dass das da auch sehr gut ankommt. Und das ist natürlich top, wenn das so gut zusammenpasst. Ja, und ich meine, also wir haben jetzt irgendwie am Anfang so ein bisschen despektierlich vielleicht über Laber-Podcast gesprochen. Ich möchte nochmal dazu sagen, also ein gut gemachter Laber-Podcast gut zu machen, ist extrem schwierig und das können extrem wenige Leute. Ich kann es, glaube ich, nicht, deswegen habe ich auch keinen. Aber ich finde, jeden, der das kann, also ich finde das sehr bewundernswert und finde das sehr, sehr gut. So, von dem her möchte ich gar nicht, dass man immer sagt, ach, das sind gar keine richtigen, weil die labern ja nur. Nee. Das ist schon, das ist auch sehr, sehr gutes Handwerk, möchte ich dazu sagen.
Und auch inhaltlich oft sehr gut. Nee, da sollte man nicht despektierlich betrachten. Auch und der Erfolg gibt ihnen am Ende auch einfach recht. Kann man nichts anderes sagen.
Ja, das stimmt, ja.
Meine letzte Frage, wenn Helma jetzt nicht noch irritieren guckt, dann würde ich sie jetzt stellen, wäre einfach, ganz persönlich, welcher Podcast fehlt denn dir noch? Vielleicht können wir da ja was für dich machen, so als Öffentlich-Rechtliche.
Dann macht's ihn doch selbst.
Nein, die können ja nicht alles machen, die haben ja so eine Marke zu verteidigen. Wir können ja alles machen.
Wir können alles machen. Oh, auf diese Frage hätte ich mir jetzt besser vorbereiten sollen. Ich habe mir so einen guten Karriere-Podcast gewünscht. Also den macht jetzt so ein bisschen, glaube ich, BR. Die haben ja, glaube ich, jetzt so Job-Stories oder so gerade gestartet. Da wollte ich aber noch reinhören, weil ich dachte, ach cool, sowas hat mir noch gefehlt. Ich bin super großer Fan von Podcast von The Cut in den USA. Den mit Avery Trufelman, den finde ich hervorragend. Da wünsche ich mir immer noch ein deutsches Pendant dazu. Vielleicht gibt's das aber schon und ich kenne es nicht.
Das ist immer ein Problem bei Podcasts.
Und dann habe ich auch sehr gern gehört von der New York Times Nice White Parents, was ja so ein bisschen diese Themen so White Privilege aufgegriffen hat. Und das ist was, also damit würde ich auch ganz gerne mal eine Betrachtung aus deutscher Sicht mir wünschen. So eine Aufarbeitung, das fände ich auch spannend, wenn das in Deutschland geben würde. Ich muss ja zugeben, ich höre wirklich sehr viel in den USA. Das ist jetzt gar nicht so, dass ich sage, die deutschen Podcasts sind nicht gut genug oder so, was ja manchmal so ein bisschen snobby sein kann. Nee, ich kann einfach deutsche Podcasts nicht mehr so richtig zur Entspannung hören. Also entweder fange ich an, so Mixnotes im Kopf zu machen, was ich irgendwie gekürzt hätte, oder ich finde es hammer gut und ärgere mich, dass wir es nicht gemacht haben. Und deswegen, wenn ich wirklich zur Entspannung Podcasts hören möchte, dann sind das leider englischsprachige Podcasts. Das ist ein bisschen das Problem bei mir. Aber jetzt habe ich mir nicht so richtig was gewünscht.
Das ist voll okay.
Nemo an uns selbst, wir müssen unseren Podcast noch ins Englische übersetzen,
ja,
dass Maureen auch hören kann.
Wir machen jetzt englische Podcasts raus. Helma, was hast du heute gelernt?
Ich habe gelernt, tatsächlicherweise auch da wieder, dass man sich trauen darf, dass man auch quasi ein Print-Schwergewicht, klar, die sind natürlich auch online unterwegs, aber dass auch ein Print-Schwergewicht sich durchaus mit Audio und Video irgendwie auseinandersetzen kann und quasi alles, was dahinter steckt, was diese Marke quasi mit sich bringt, tiefe, investigative Recherchen und so weiter und so fort, dass man das einfach angehen kann und sich davon nicht irgendwie abbringen lassen sollte. Und du?
Ich nehme mit, dass Podcasts, ich glaube, ein ganz gutes Komplementärangebot für eine andere Angebotspalette sein können. Ich nehme mit, dass Podcasts kein Radio sind und ich nehme mit, dass Laura eine ganz, ganz tolle Expertin für diesen Podcast war. Da schreibe ich mir ins Tagebuch heute. Danke, dass du da warst, Laura.
Ja, bitteschön.
Vielen lieben Dank.
Funkkolleg Internet. Internet. Der HR-Podcast zum digitalen Wandel.